Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln.
Herzlich willkommen im Gottesdienst. Wir freuen uns, dass wir Gemeinschaft haben miteinander. Herzlich willkommen an alle im Raum hier und an alle, die an den Computern sind und von der Ferne her zuschauen. Wir freuen uns auf die Gemeinschaft untereinander, auf die Gemeinschaft im Heiligen Geist mit dem Vater, unserem Herrn Jesus und untereinander. Wir bitten, Vater, dass du uns Weisheit gibst, dieses Thema heute, das so wichtig ist, zu verstehen, die Tiefe deiner Wahrheit zu erfassen und zu wissen, was du uns durch deinen Heiligen Geist sagen möchtest. Dafür danken wir dir im Voraus und dass du die Herzen weit öffnest, dass das Wort Geist und Leben ist und unsere Herzen erfüllt. Amen. Ja, den Lauf vollenden, ganz, ganz ernstes, wichtiges Thema für uns alle. Wir wollen dieses Thema wie folgt strukturieren. Wann beginnt der Lauf? Das ist die erste Frage. Wann geht es los mit diesem Wettlauf, Wettrennen? Wann ist der Lauf vollendet? Dann eine nachdrückliche Warnung vom Apostel an uns alle. Die anfängliche Zuversicht festzuhalten ist eine ständige Herausforderung, immer wieder neu sich an den Anfang zurückzudenken und zu sagen, was war eigentlich die Absicht? Wozu haben wir das Ganze begonnen? Ausdauer ist nötig. Ausdauer, es geht um einen Wettlauf. Und schließlich Ermutigung und Anspann. Wie immer kommt die Ermutigung ganz zum Schluss, ist dann der letzte Vorhang, sodass wir mit neuer Kraft in den Nachmittag und in die neue Woche starten können. Wir wollen uns Zeit disziplinieren, weil wir haben relativ viel zu dem Thema zu sagen. Wann beginnt der Lauf? Heute wollen wir über die grundsätzliche Herausforderung für jeden von uns reden. Es geht nicht um Einzelne, es geht um jeden von uns. Wir sind alle in der Rennbahn, sagt der Paulus, die nach der neuen Geburt beginnt. Vorher gibt es keinen Lauf. Erst wenn wir aus Gott geboren sind, dann starten wir. Wir wissen, dass unsere endgültige Errettung kein punktuelles Ereignis ist, sondern vielmehr ein lebenslanger Prozess. Wir haben immer wieder die Konfrontation, dass es heißt, einmal gerettet, immer gerettet. Ein Christ kann sein Heil niemals verlieren. Soweit es Gott betrifft, stimmt es. Aber soweit es uns betrifft, stimmt es überhaupt nicht. Aus Gottes Perspektive, in Christus sind wir einmal gerettet, für immer gerettet. Uns kann niemand aus dem Christus herausreißen. Das ist ein wichtiger Aspekt, dass wir das verstehen. Und aus dem Grunde ist es so wichtig, dass wir den Ratschluss Gottes zu diesem Thema erkennen. Alles beginnt mit einer neuen Geburt, einer Geburt aus Gott. Vorher gibt es keinen geistlichen Wettlauf. Gibt es Wettläufe, aber keine geistlichen. Diese neue Geburt ist ein einmaliges Ereignis, bei dem folgende Dinge passieren. Es ist so viel Missverständnis unterwegs in den christlichen Kreisen, dass die neue Geburt ausreicht, um ganz sicher in den Himmel zu kommen. Aber was passiert denn bei der neuen Geburt? Wir glauben an Gott und sein Wort, tun Buße und geben unser Leben Gott. Diese Scheinbekehrungen, ja, die insbesondere aus den USA kommen, ja, dass man irgendwelche Emotionen hochpusht. Ja, komm, Heiliger Geist, komm! Und dann sagt, komm nach vorne, heb die Hand und lade Jesus in dein Leben ein. Das sind Scheinbekehrungen, das ist keine echte, wahre Geburt, sondern eine wahre Geburt, da geht es immer um Buße und um darum, dass wir unser Leben Gott geben. Das ist die neue Geburt. Wir geben unser Leben Gott. Wir kehren um von unserem bisherigen Weg vollkommen und geben unser Leben Gott und sagen, Jesus, du bist mein Herr. Und es geht hier um Kyrios. Kyrios ist das Wort für Herr. Du gibst dem Herrn dein Leben. Kyrios war der Herr über die Sklaven. Kyrios war der Herrscher überall. Und wenn du sagst, Herr, ich gebe dir mein Leben, dann musst dir bewusst sein, du bist jetzt Sklave vom Kyrios. Du bist nicht mehr dein eigener Chef. Der Kyrios, der Herr, ist jetzt dein Chef. Das ist das griechische Wort für Herr im Neuen Testament. Du hast dem Kyrios dein Leben gegeben und er lenkt jetzt dein Leben. Und er hat für dich einen Auftrag und er hat für dich Projekte und er hat für dich einen Plan. Kyrios. Wir glauben an Gott. Durch das Wort Gottes empfangen wir Glauben an Gott. Wir tun Buße und geben unser Leben Gott. Unsere Seele, der menschliche Geist, wird im Wasserbad des Wortes gereinigt. Das lesen wir im Neuen Testament. Es sei denn, sagt der Herr Jesus zum Nikodemus, der in der Nacht zu ihm kommt, es sei denn, Nikodemus, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist. Jetzt glauben viele, das wäre die Wassertaufe, ja, und der Empfang des Heiligen Geistes nach der Wassertaufe. Nein, das meint dieses Wort nicht. Es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, meint aus dem Wasserbad des Wortes, gereinigt in unserer Seele, sodass der Heilige Geist jetzt in uns Wohnung nehmen kann. Dass göttliches Leben in uns Wohnung nimmt. Unsere Seele, der menschliche Geist, wird im Wasserbad des Wortes gereinigt. Wir empfangen den Heiligen Geist und sind dadurch aus Gott von Neuem geboren. Das ist die Wahrheit aus dem Wort Gottes, Geschwister. Alles andere müssen wir einfach in Frage stellen, weil das ist, was uns das Wort Gottes sagt. Du bist nicht durch irgendwelche mysteriösen Sakramente errettet. Du bist nicht errettet, wenn du als Baby mit dem Wasser getauft wirst. Da bist du nicht errettet. Sondern das ist der biblische Weg, der göttliche Weg der Errettung. Und der ist so wichtig, dass wir den kennen. Sonst sind wir Betrogen, Geschwister. Nun sind wir mit dem Geist Gottes versiegelt. Jetzt haben wir die Kraft aus Gottes Geist. Weil eines ist klar, den Lauf vollenden ist unser Thema. Das packst du nicht und pack ich nicht aus eigener Kraft. Wir packen es nicht. Wir brauchen die Kraft des Geistes Gottes. Nur in Christus. Er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Wie? Gute Frage. Wann ist der Lauf vollendet? Wir haben gesehen, wann beginnt der Lauf? Mit der neuen Geburt. Wann ist er vollendet? Wann ist dieser Lauf vollendet? Ja, wenn du ganz heilig bist, so wie der Adnan. Nein. Nein, wenn wir uns den Apostel Paulus anschauen, dann sehen wir, wie ernst er diese Herausforderung genommen hat. Im 2. Timotheus Kapitel 4, Vers 7 lesen wir, ich habe, nicht der Herr Jesus hat, ich habe. Der Herr Jesus gibt uns die Kraft durch seinen Geist, durch den Geist Christi. Aber ich habe, sagt der Paulus, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. Sehen wir es, Geschwister? Er musste was tun. Das ist eine Illusion, dass der Herr alles tut. Ich habe. Okay? Verstanden. An anderer Stelle sagt der Paulus Folgendes. Apostelgeschichte 20,24. Aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert. Sein jetziges Leben, natürlich sein geistliches Leben, dafür kämpft er, dafür läuft er. Dort will er hinkommen, in die Herrlichkeit Gottes. Aber jetzt, er meint sein irdisches Leben. Ich achte mein Leben nicht der Rede wert, damit ich meinen Lauf vollende und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, das Evangelium der Gnade zu bezeugen. Das ist ein anderes Evangelium wie das Evangelium vom Reich, gell? Das Evangelium der Gnade zu bezeugen. Der Gnade, dass Gott in seinem Sohn für uns stellvertretend gestorben ist, sodass wir leben können. Das ist das Evangelium der Gnade. Jetzt kommt eine nachdrückliche Warnung. Bei seinem Abschied warnt der Apostel sie. Wir haben hier gerade die Szene, wo er die Heiligen von Ephesus herüberrufen ließ, die Ältesten, und ihnen ins Gewissen redet. Und jetzt redet er weiter und sagt hier, bei seinem Abschied warnt er sie vor den Irrlehrern, die die Herde nicht schonen werden, und befiehlt alle Versammelten Gott mit folgenden Worten an. Er befiehlt sie jetzt Gott an. Und das ist eine besonders schöne Aussage hier. Apostelgeschichte 20, 25. Und nun siehe, ich weiß, dass ihr alle, unter denen ich umhergegangen bin und das Reich gepredigt habe, mein Angesicht nicht mehr sehen werdet. Wir sehen, wenn wir das zu Ende lesen, haben alle geweint. Haben alle geweint, weil sie spürten die Liebe des Apostels, der sein Leben investiert hat für die Gemeinden, die er in der Kraft Gottes gegründet hat. Und er sagt, ihr werdet mein Angesicht nicht mehr sehen. Deshalb bezeuge ich euch am heutigen Tag, dass ich rein bin vom Blut aller. Warum? Was meint er? Weil er allen das Evangelium der Gnade verkündigt hat. Denn ich habe nicht zurückgehalten, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Habt Acht auf euch selbst. Ich kann auf euch nicht mehr achten, weil ich weiß, dass mein Lauf vollendet ist. Aber habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, weil er hat die Ältesten von Ephesus bei sich versammelt, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Und Geschwister, sehen wir das hier? Das ist ganz etwas anderes, als wenn wir es plätschern lassen am Sonntag und erwarten irgendwo eine seichte Unterhaltung, irgendwas für die Seele. Das ist nicht der Auftrag der Kirche, Storytelling zu betreiben und seelisch die Menschen zu stimulieren. Der Auftrag der Kirche Gottes ist, den Ratschluss Gottes zu verkündigen. Geschwister, wisst ihr warum? Weil nur das Geist und Leben ist, weil nur das uns die Kraft gibt, uns ans Ziel zu bringen. Wenn du am Sonntag gerne wohin gehst, wo es plätschert, Storytelling, wo du irgendwelche Unterhaltungen geboten kriegst, was deine alte Natur gerne mag, dann stehst du in der Gefahr, dass du den Lauf nicht vollendest. Dann stehst du in der Gefahr, dass du einer Illusion nachläufst. Welcher Illusion? Einmal gerettet, immer gerettet. Nein. Der Paulus sagt, ich habe gekämpft, ich habe den Lauf vollendet. Wir stehen in einem Wettlauf, wir werden es gleich noch sehen. Habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde. Das ist der Auftrag der Gemeinde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich erworben hat. Gott hat sich die Gemeinde erworben durch das Blut seines eigenen Sohnes. Nachdrückliche Warnung. Apostelgeschichte 20, 29, ich weiß, dass nach meinem Abschied grausame Wölfe zu euch hereinkommen werden, die die Herde nicht verschonen. Er leidet darunter, er weiß, er hat seinen Lauf vollendet, der Herr wird ihn zu sich holen. Und er leidet darunter, weil er genau weiß, dass grausame Wölfe kommen, die die Herde nicht verschonen, die Schafe reißen werden. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Ja, der ist doch ein wiedergeborener Gläubiger, der ist ein gesalbter Leiter von Gott. Ja, und an seinen Früchten wirst du ihn erkennen. Was ist die Frucht seiner Lippen? Was verkündigt er? Das, was deiner alten Natur gut gefällt? Oder das, was schneidet, das, was dich herausfordert. Das Wort Gottes ist schärfer als ein lebendiges, ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Es ist lebendig und kräftig und dringt durch. Das, was hier der Herr verkündigen möchte in seiner Kirche am Sonntag, ist nicht Storytelling. Das kriegst du in irgendwelchen Unterhaltungssendungen. Hier geht es um Korrektur, hier geht es um Schneiden, hier geht es um Stärkung, hier geht es um Kraft, um den Lauf zu vollenden, Geschwister. Lasst uns das im Herzen behalten. Darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Nacht und Tag nicht aufgehört habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Wie ernst? Ja, gestern hat der Pastor sowieso gepredigt bei uns. Wir mussten so viel lachen. Ja, kannst du auf Facebook lesen. Gestern hat Pastor sowieso gepredigt. Wir mussten so lachen. Ja, so wie der Paulus auch immer gelacht hat. Unter Tränen ermahnt. Ja, wieso hat er nicht gelacht? Da lachen die doch immer dort. Unter Tränen ermahnt, Geschwister. Das ist sehr ernst. Es ist nicht lustig. Es ist herausfordernd in der Gemeinde Gottes. Und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade an. Und jetzt tröstet er sie.
Jetzt befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, aufzuerbauen und ein Erbe unter allen Geheiligten zu geben. Ohne das Wort Gottes, ohne die Kraft aus dem Wort Gottes, werden wir das Erbe nicht empfangen. Wir werden betrogen sein. Wir werden am Ende leer dastehen und möglicherweise nicht nur unser Erbe verlieren, sondern auch nicht nur unseren Lohn verlieren, sondern in die Verdammnis gehen, Geschwister. Das ist kein Spaß. Das, was uns vermittelt wird, das ist ein Betrug der Finsternis. Ein Betrug der Finsternis. Wir finden sowas nirgendwo in der ganzen Schrift. Du findest nur solche Worte. Und natürlich sind die nicht so belustigend, sondern die erschüttern uns. Die fordern uns heraus. Aber nur das bringt uns ans Ziel. Nur dadurch vollenden wir den Lauf zum Ziel. Die anfängliche Zuversicht festhalten. Im Brief an die Hebräer lesen wir, dass die Gefahr besteht, dass wir ein böses Herz des Unglaubens haben. Ja, das ist doch nicht angenehm, da gehe ich doch lieber dorthin. Da habe ich Belustigung, da kann man lachen, da gibt es Spaß. Da fühle ich mich am Sonntagnachmittag wohl. Da habe ich erfahren, wie ich mich verhalten soll, wenn meine Frau mit mir gestritten hat. Da habe ich so super psychologische Tipps bekommen. Und dann habe ich mich am Sonntagnachmittag versöhnt mit meiner Frau. Aber was er nicht sagt, dass er am Montagabend sie betrogen hat mit der Sekretärin. Weil er die alte sündhafte Natur an sich hat. Weil er nicht von Neuem wirklich geboren ist. Und wenn, dann hat er den Geist in die Ecke gedrängt, hat seinem Begierden des Fleisches Raum gegeben. Geschwister, darum geht es, dass wir unser Fleisch für gekreuzigt halten und im Geist wandeln. Und aus der Kraft des Wortes Gottes, was Geist und Leben ist, wirklich im Geist wandeln und nicht im Fleisch. Wir sind Durchreisende. Es geht nicht darum, dass wir hier ein möglichst bequemes Leben haben. Es geht darum, dass Gott uns herausfordert, dass wir seinem erstgeborenen Sohn Christus immer ähnlicher werden. Und der Adner wird uns nachher gleich noch aufschließen, was da anders ist bei diesem Erstgeborenen zu dem Verhalten aller Welt und den Namenschristen. Das ist ein totaler Unterschied. Hebräer 3,12: Seht zu, Brüder, dass nicht etwa in jemandem von euch ein böses Herz des Unglaubens sei, im Abfall vom lebendigen Gott. Das sind keine lustigen Worte, sind keine belustigenden, unterhaltsamen Worte. Die sind herausfordernde, ernste Worte. Und darum geht es, wir dürfen und wollen nichts anderes verkündigen. Sondern ermuntert einander jeden Tag, solange es heute heißt, heute, heute, heute. Du kannst in der Vergangenheit nicht leben, die ist vorbei. In der Zukunft kannst du nicht leben, die kommt erst. Du musst im Hier und Heute leben. Jetzt geht es darum. Wie entscheidest du dich? Im Geist zu wandeln oder im Fleisch? Den Begierden des Fleisches nachzugeben, das zu tun, was dein Fleisch will? Oder das zu tun, was der Geist Gottes will? Du musst dich entscheiden. Das ist deine Entscheidung. Ich habe gekämpft, sagt der Paulus. Gott kämpft für dich, ja, aber nur, wenn du kämpfst. Denn wir sind Teilhaber des Christus geworden, wenn, da gibt es eine Bedingung, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis zum Ende standhaft festhalten. Und da brauchen wir einander. Wir schaffen es alleine nicht. Du schaffst es nicht alleine, ich schaffe es auch nicht alleine. Ganz bestimmt, ganz sicher nicht. Wie oft sagen wir schaffen es nur miteinander. Ich alleine könnte es nicht schaffen. Du brauchst jemanden im Schulterschluss. Du schaffst es alleine nicht. Der Teufel wird dich zu Fall bringen. Wir sehen also ganz deutlich, dass wir einander brauchen und den Lauf nur dadurch vollenden können, dass wir aufeinander Acht haben, uns ermuntern, trösten und auch ermahnen. Ausdauer ist nötig. Wir lesen weiter im Hebräerbrief, dass wir Ausdauer brauchen, weil es sich um einen Wettlauf handelt. Hebräer 12,1, deshalb lasst nun auch uns, da wir so eine große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen vor dem uns liegenden Wettlauf. Die Schrift sagt uns, dass diejenigen schon ins Paradies entrückten Seelen, vom Alten Testament und vom Neuen Testament, dass die uns beobachten als Zeugen. Die sind am Rande der Arena, die sitzen in der Arena und schauen, wie läuft der Flori, wie läuft der Gunti, wie läuft die Susanne, wie laufen die, der Christian. Schau mal, wie der Christian läuft. Super. So eine große Wolke von Zeugen haben wir um uns. Die sehen uns, wir sehen die nicht, aber die sehen uns. Die sehen uns. Und wenn du denkst, du bist jetzt in deinem dunklen Zimmer, da sieht dich niemand. Gott sieht dich und alle Zeugen sehen dich. Und sind ganz traurig, wenn du schlimme Dinge machst dort. Ganz traurig. Und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Wir sind in einem Wettlauf. Und damals, zu dieser Zeit, wenn da in diesen griechischen Stadien, wenn da Wettkämpfer gelaufen sind, und da haben die gerne zugeschaut, die Griechen, dann haben die alles abgelegt, alles, was sie irgendwie daran hindern könnte, nicht den Sieg zu erreichen. Dazu ist es nötig, dass wir in erster Linie auf unser großes Vorbild, unseren Herrn Jesus Christus, Kyrios, gell, hinschauen, der der Anfänger und Vollender unseres Glaubens ist. Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Dann kann man sagen, ja, schau her, da steht es doch, Jesus ist verantwortlich. Wenn ich es nicht packe, hat er versagt. Ja, das wäre schön. Jesus ist insofern der Anfänger und Vollender des Glaubens, wenn du in dem Christus bleibst. Bleib in meiner Liebe, so wie ich in der Liebe meines Vaters bleibe, indem ich seine Gebote gehalten habe. Du bleibst in der Liebe des Christus, du bleibst in dem Christus, wenn du nach seinen Geboten lebst, wenn du nach seinem Wort lebst, wenn du ständig dein Fleisch als gekreuzigt achtest, wenn du sagst, nein, Fleisch, diese Begierde, diesen Trieb, nein, nichts da, du bist mit Christus gestorben, du lebst nicht mehr. Und dass du dann im Geist wieder das überwindest. Und dann hilft dir Gott mit seiner Kraft. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude, hat uns der Adnan bei der Begrüßung gelesen, die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Geschwister, wenn wir keine lebendige Hoffnung haben, wenn wir das vor unserem geistlichen Auge nicht sehen, diese Herrlichkeit bei Gott, das ewige Erbe in Christus Jesus, wenn wir das nicht sehen, werden wir uns falsch entscheiden in diesen Herausforderungen. Der Teufel gibt keine Ruhe, er kommt ständig mit Angriffen. Und die Frage ist, wie entscheidest du dich? Hier sehen wir sehr deutlich, dass es um den Glauben geht. Hebräer 11,6, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Geschwister, so viele wollen heute Zeichen und Wunder sehen. Aber wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Heute leben wir im Glauben. Warum? Warum fordert Gott uns so heraus? Er hat doch Jesus, wo Jesus da war, hat er so viele Zeichen und Wunder getan. Seine Apostel haben so viele Zeichen und Wunder getan. Warum dürfen wir keine Zeichen und Wunder sehen? Dann könnten wir glauben. Nein, weil in dir lebt der Geist Gottes. Und du hast das Vollkommene, nämlich das Wort Gottes. Und du lebst heute im Glauben und nicht im Schauen. Wir leben im Glauben, nicht im Schauen. Erwarte von Gott keine Zeichen und Wunder. Glaube ihm einfach. Glaube ihm einfach, dass das, was er im Wort Gottes sagt, auch zustande kommt. Glaube ihm. Selig ist, wer nicht sieht und doch glaubt. Der Petrus sagt, ihr liebt ihn, obwohl ihr ihn heute nicht seht. Und wir wissen im Hebräer 2, dass Gott aus seiner Gnade, bevor das vollkommene Wort Gottes, der ganze Ratschluss Gottes da war, die Verkündigung auch der Apostel durch Zeichen und Wunder bestätigt hat, dass es wirklich von Gott ist. Aber das hat aufgehört, wo das vollkommene Wort Gottes gekommen ist. Es hat aufgehört. Erwarte heute keine Zeichen und Wunder. Du darfst Gott natürlich bitten, wenn deine Mama krank ist. oder deine Frau krank ist. Natürlich darfst du ihn bitten. Und Kranke dürfen auch die Ältesten zu sich rufen, dass sie über ihm beten. Das sagt uns die Schrift, Jakobus. Epheser 2, 8, aber erwarte keine Schauwunder von Gott heute. Epheser 2, 8, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Aus Gnade, Gottes Gnade, wie sind wir errettet? Ja, weil es blitzt und donnert hat und der Engel ist gekommen und gesagt, jetzt bist du errettet, Chucky. Ist das so passiert, Chucky? Nein, ist nicht passiert. Vielleicht bei dir, bei mir nicht. Aber aus Glauben sind wir errettet. Durch den Glauben. Wir sehen nichts, wir hören nichts, aber wir glauben. Wie glaubt man? Mit dem Herzen glaubt man. Nicht mit den Augen. Mit den Augen sieht man. Mit dem Herzen glaubt man. Wir wollen immer mit den Augen glauben. Mit den Ohren glauben. Nein, mit dem Herzen. Für alle, die den Siegeskranz empfangen werden, wenn du den Siegeskranz empfangen willst, das ist die Voraussetzung, dass du überhaupt willst. Nicht können ist nicht schlimm, nicht wollen ist schlimm. Nicht wollen. Wenn Mitarbeiter nicht wollen, haben wir ein Riesenproblem. Wenn sie nicht können, ist nicht schlimm. Aber wenn sie nicht wollen, dann haben wir ein Problem. Für alle, die den Siegeskranz empfangen wollen und werden, beginnt und endet alles mit dem Glauben. Der Anfänger und Vollender unseres Glaubens ist unser Herr Jesus. Und da würde ich jetzt doch an dich übergeben wollen, Adnan.
Nochmal kurz zusammengefasst. Der Anfänger und Vollender ist unser Herr Jesus Christus. Durch ihn beginnt unser Glaube. Und durch ihn wird unser Glaube auch aufhören. Hey, wie? Unser Glaube wird aufhören? Ja. Wenn wir mit ihm zusammen sind. Am Tisch des Vaters. Glaube und Hoffnung werden aufhören. Die Liebe wird bleiben. Und dazwischen haben wir den Wettlauf. Haben wir den Kampf. Deshalb dürfen wir nicht verwechseln zwischen dem Glaubenskampf, den wir führen müssen, den Wettlauf, dann müssen wir führen den Kampf. Er beginnt und beendet den Glauben. Und während des Glaubenskampfes haben wir seinen Geist in uns, wie wir das gehört haben. Und das ist eigentlich der Rahmen. Sonst würden wir sagen, wie Reinhold gesagt hat, ja, er ist der Anfänger, er ist Vollender, er wird es schon machen. Wer das nicht hingehauen hat, ist das sein Problem. Da kann ich doch nicht verantwortlich gemacht werden. Der Anfänger des Glaubens ist unser Herr Jesus, welcher die Gabe Gottes ist. Er ist, der den Glaubensweg in die Herrlichkeit beim Vater ermöglicht. Wir wissen, dass der Glaube von ihm kommt. Es ist eine Gabe Gottes. Der Herr Jesus Christus ist als Gabe der Menschheit gegeben worden. Das ist die Gabe Gottes. Und durch ihn haben wir den Glauben empfangen. Der Vollender des Glaubens ist auch unser Herr Jesus. Wie geht das? Der seinen eigenen Kampf vollendet hat und nun in Herrlichkeit beim Vater auf dem Thron sitzt und der unseren Glauben ebenso vollenden wird. Wann ist der Zeitpunkt? Wenn der Herr selbst mit gebietendem Zuruf, mit der Stimme eines Erzengels und mit der Posaune Gottes vom Himmel herabkommen wird und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihm entrückt werden, in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft und so werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. Das sind die Verse, die wir in 1. Thessalonicher 15 lesen. Dann ist der Glaube vollendet, das Ziel erreicht, die Herrlichkeit. Und der göttliche Leib, Herrlichkeitsleib. Der Glaubenskampf liegt zwischen dem Anfang und dem Ende des Glaubens. Du beginnst den Glauben an und dein Glaube wird beendet oder vollendet. Dazwischen ist der Glaubenskampf. Nur derjenige, der den Glaubenskampf kämpft, wird bei der Vollendung des Glaubens dabei sein. Wenn wir jetzt die Aussage von Apostel Paulus nochmal Revue passieren lassen, ich sage, ich habe meinen Lauf vollendet und meinen Glauben bewahrt. Im Glaubenskampf müssen wir unser Glauben bewahren. Und in Hebräer 12, glaube ich, Vers 12, warnt uns der Schreiber, dass der Unglaube, dass wir böses Herz des Unglaubens bekommen, dass wir den Glauben nicht bewahren. Wir müssen den Glauben bewahren. Das ist unsere Aufgabe. Er hat uns den Glauben geschenkt. Hast du das Geschenk bewahrt oder bist du so leichtsinnig damit umgegangen? Und dann verlierst du deinen Glauben. Dann hast du einen Unglauben. Das bedeutet, dass wir unseren Glaubenskampf selbst kämpfen müssen. 2. Timotheus 4,7 schreibt Paulus: Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Wie sieht unser Kampf aus? Glaubenskampf, wie sieht es aus? Die ganze Schrift ist voll damit, wie wir kämpfen. Wir haben heute mehrfach gehört, auch bei der Begrüßung, und egal wo wir aufschlagen, werden wir sehen, ohne Leiden keine Herrlichkeit. Wie hat Jesus mit dem Glaubenskampf, wie hat er es erlebt? Da haben wir auch vorhin gelesen, am Ölberg, wie er gebetet hat. Das lesen wir auch jetzt gleich. Dies beschreibt uns der Herr persönlich und durch seine Apostel laufend in der Heiligen Schrift. Hier einige Ausschnitte. Lukas 22, 44 am Ölberg. Und er war in regendem Kampf und betete inbrünstiger. Sein Schweiß wurde aber wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Wir kennen diese Begebenheit, wo er zu seinem Vater schreit und fragt, ob irgendeine Möglichkeit gibt, dass der Kelch an ihm vorübergeht. Er hat gesehen, was dort ihn erwartet, am Kreuz. Gekämpft. Sein Schweiß wurde aber wie Blutstropfen, die auf der Erde fielen. Wie hat er den Kampf gewonnen und geschafft? Weil er hinter dem Kreuz die Herrlichkeit, die auf ihn wartet, gesehen. Nicht jetzt, sondern dahinter. Und das ist, was uns eigentlich Trost und Kraft gibt. Dass wir werden immer Herausforderungen haben. Jede Woche, jeden Tag, wie oft? Laufend. Manchmal sind die subtil, dass man nicht merkt, dass es eine Herausforderung ist. Keine Lust mehr, in der Bibel zu lesen. Keine Lust mehr, mit den Geschwistern Gemeinschaft zu haben. Ja, da trägt man eine halbe oder zwei oder drei, ist besser. Ja, über Gottes Wort. Und je mehr wir nicht aufeinander Acht geben und auf uns in erster Linie Acht geben, umso schwieriger wird, dass wir uns reinhalten, den Glauben bewahren. Paulus ermutigt uns, ihn in seinem Kampf nachzuahmen, wie er dem Herrn nachgeahmt hat. Die Philipper schreibt er, denn euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen. Das ist der Anfang des Glaubens. Wurde verliehen. Das ist nicht aus euch, das kennen wir aus der gesamten Schrift. Du hast nicht den Glauben selbst erarbeitet. Das ist ein Geschenk, das ist dir verliehen worden. Nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Ah ja. Warum hast du den Glauben bekommen? Um zu leiden. Was ist das für ein Kampf? Jeder kennt das, der mal an irgendeinem Wettkampf teilgenommen hat. Egal was, du leidest, gib alles. Gib alles. Wir sind gleich da. Bis zum Gipfelkreuz. Ja, es ist nur noch ein bisschen. Gib alles. Und er läuft mir immer noch davon. Und ich muss alles geben. Solange noch Kraft da ist, geben. Kunti geht das auch mit seinem Mountainbike. Alles geben. Und der Thalhofer, der ist immer vorne weg. Gell? So, dass ihr denselben Kampf habt, den ihr an mir gesehen habt und jetzt von mir hört. Paulus lehrt uns, wie wir füreinander kämpfen sollen. Es geht nicht nur auch, dass jeder nur an sich denkt. Ich habe meinen Kampf und da muss ich kämpfen. Deshalb haben wir auch dieses Testament von Paulus an die Ältesten vor einem Abschied, wo er gesagt hat, ihr werdet mich nicht mehr sehen. Er hat gesagt, habt Acht aufeinander, auf die Herde. Er schreibt an die Kolosser, ich will aber, dass ihr wisst, welch großen Kampf, weil da kann nie ein Finger nur auf sich Acht geben oder eine Hand nur auf sich. Und wenn die andere Hand was braucht, sagt man, na, ich muss selber kämpfen. Ja, ja, aber Glieder in einem Leib müssen aufeinander Acht geben. Ich will aber, dass ihr wisst, nach welch großen Kampf ich habe um euch und um die in Laodicea und um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben. Warum? Damit ihre Herzen ermutigt werden. Wir haben vorhin in Hebräer 12 die ersten Verse, bei Vers 3 sagt, damit ihr den Mut nicht verliert. Deshalb brauchen wir die Ermutigung. Wir brauchen die Ermutigung. Wenn der Mut uns verlässt, haben wir keine Kraft mehr. Wenn du die Hoffnung verlierst, dann fragst du dich, warum mache ich das? Du brauchst den Mut, du brauchst die Hoffnung. Damit ihr, ihre Herzen ermutigt werden, in Liebe zusammengeschlossen und mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werden, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters und des Christus. Des Vaters, dieses Geheimnis, was uns offenbart wurde, was hinter dem Tod für uns bereit liegt. Das ist ein Geheimnis. Wenn wir es erkennen, dann haben wir Mut. Wenn wir diese Hoffnung, diese Gewissheit, schreibt Paulus, in welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Und weiter geht es mit wichtigen Hinweisen bezüglich unserem Lebenslauf, der einmal querfeld eingeht, ein anderes Mal steil bergauf und wieder ein anderes Mal relativ locker sein kann. Wichtig ist, dass wir wissen, dass wenn wir Probleme haben, dass wir daran denken, dass der Vater uns züchtigt, wenn wir vom Weg abkommen, verstockt, eigensinnig oder rebellisch sind. Wie bei unseren Kindern. Vielleicht, jetzt werden wir gleich lesen, der Schreiber des Hebräerbriefes, Gott mit unseren Vätern, die gar nicht ganz so vollkommen sind und nicht ganz so liebevoll sind wie unser Vater. Wenn wir von dem Weg abkommen, greifen sie sofort ein. Und wenn die Mama oder der Papa ihre Kinder haben, die schauen immer, dass die alle auf dem richtigen Weg sind. Auch wenn sie unterwegs sind, dann denken sie dran, ja, was machen sie, richtig oder falsch? Und in dem Moment, wo irgendwas verkehrt läuft, greifen sie ein. Das ist die Liebe. Das ist die Liebe zu den Kindern. Wer seine Kinder nicht liebt, lässt sie in den Abgrund marschieren. Egal mit wem sie umgehen und was sie tun. Hebräer 12,3, denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Ihr habt im Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut widerstanden. Ja, Probleme hier, noch nicht aufs Blut. Das heißt, ihr habt noch nicht mit eurem Leben bezahlt. Ja, wir leiden hier und leiden dort. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut gekämpft. Und habt die Ermahnung vergessen, die zu euch als zu Söhnen spricht. Mein Sohn, schätze nicht gering des Herrn Züchtigung und ermatte nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Er schlägt aber jeden Sohn, den er aufnimmt. Was ihr erduldet, ist zur Züchtigung. dann wirst du besser, dann werde ich besser. Wenn Gott mich Schubser gibt, auf den geraden Weg bringt. Natürlich gefällt es mir nicht. Ich wollte doch den Weg gehen. Alle gehen den Weg. Und da haben wir so viel Spaß miteinander gehabt. Spaßverderber. Ja, ja, klar. Diesen weltlichen Spaß führt in die ewige Verdammnis. Er will dir diesen weltlichen Spaß verderben, damit du das ewige Leben nicht verlierst, damit du die wahre Freude nicht verlierst. Weil dieser Spaß, der ist jetzt vielleicht für eine Weile, vielleicht für ein paar Stunden, vielleicht für ein paar Tage. Aber wenn du aufwachst, wirst du merken, was da passiert ist. Er will dich auf den geraden Weg bringen, wo du die Freude von innen hast, unabhängig von den Umständen. Ob du im Gefängnis sitzt oder auf deinem Stuhl im Büro sitzt oder im Auto oder bei der Steinigung, du wirst deine Freude nie verlieren. Oder sogar am Kreuz. Was ihr duldet, ist zur Züchtigung. Gott behandelt euch als Söhne. Denn ist der ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, deren alle teilhaftig geworden sind, alle die Söhne Gottes waren, haben diese Züchtigung auch erfahren und ertragen. So seid ihr Bastarde und nicht Söhne. Sind nicht seine Kinder. Die nennen ihn Kuckucksei, gell? Die nennen ihn Vater, aber sind nicht seine. Und er züchtigt sie nicht. Das sind Bastarde. Zudem hatten wir auch unsere leiblichen Väter als Züchtiger und scheuten sie. Sollen wir uns nicht viel mehr dem Vater der Geister unterordnen und leben? Denn sie züchtigten uns zwar für wenige Tage nach ihrem Gutdünken, er aber zum Nutzen, damit wir seiner Herrlichkeit teilhaftig werden, damit wir auch den Glaubenskampf beenden und auch damit unser Glaube mit dem Herrn vollendet wird, wenn wir die Posaune hören und mit ihm für immer eins werden. Und da werden wir, genauso wie er sein Glauben vollendet hat und sich auf dem Thron neben Gott, dem Vater, gesetzt hat, werden wir auch unseren Glauben vollendet bekommen und in die gleiche Herrlichkeit, werden gleichgestaltet wie er und werden auf dem Thron neben ihm sitzen, neben dem Vater. Alles nach dem Tod. Hier nicht. Hier nicht. Alle Züchtigung scheint uns zwar für die Gegenwart nicht Freude. Die Züchtigung scheint uns nicht zu Freude, sondern Traurigkeit zu sein. Nachher aber gibt sie denen, die durch sie geübt sind, die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. Darum richtet auf die erschlafften Hände und die gelähmten Knie. Das ist auch der Hinweis des Apostel Paulus, dass wir aufeinander Acht haben. Einer ist ein bisschen niedergeschlagen, aufrichten, Kraft geben. Komm, das ist noch eine Weile, das ist nicht für die Ewigkeit, der Kampf ist nicht für die Ewigkeit. Wir schaffen das. Schau mal, das Gipfelkreuz ist oben. Wir schaffen das. Ja, wir gehen jetzt zwei Schritte ein bisschen langsamer, machen keine Pause, aber wir verlieren das Ziel nicht aus den Augen. Und macht gerade Bahn für eure Füße, damit das Lahme nicht abirre, sondern vielmehr geheilt werde. Jagt dem Frieden mit allen nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Wenn wir nicht auf dem Weg der Heiligung bleiben, werden wir den Herrn nicht sehen. Und achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leidet. Dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch zu Last werde und durch sie viele verunreinigt werden. Und als Letztes, was Reinhold gesagt hat, immer am Ende ausschließlich Ermutigung, weil Paulus sagt, ich habe euch unter Tränen ermahnt. Und nachher sagt Ermutigung. Ermutigung. Warum ermahnt? Weil er gesehen hat, vielleicht der ein oder andere nicht ganz auf dem richtigen Weg war. geweint dafür, wie Jesus auch über Jerusalem geweint hat. Es ist wichtig, dass wir in diesem Zusammenhang die Liebe Gottes erkennen, eben weil er uns liebt, erzieht er uns. Sehen wir das? Gott liebt uns so sehr, dass er bereit ist, immer und überall auf uns Acht zu geben. Er sieht uns überall, wo wir sind. Im Moment, wo er merkt, es wird gefährlich, greift er ein. Das macht uns keine Freude für den Augenblick, weil unsere Wünsche, unsere Vorstellungen im Wege steht, aber das für unseren Nutzen. Und uns in Liebe zu korrigieren, sodass wir aus seiner Kraft letztendlich zu dem von ihm bestimmten Ziel kommen. Was ist das Ziel? Mit ihm auf dem Thron, neben ihm zu sitzen. Unvorstellbar. Unvorstellbar. Haben wir den Glauben? Dann werden wir hier alles für Dreck achten. Nach dem Tod werden wir bei ihm sein. Auf dem Thron neben Gott sitzen. Wenn einer das glaubt, dann ist alles sowas wirklich für, wie Dreck. Wenn einer nicht glaubt, dann sagt er, das ist, kann ich nicht. Ich muss ja, und das ist ja mal. Ja, was ist das? Das ist ja unvorstellbar. Lasst uns das nie vergessen. Amen. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft von Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe und Gnade immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Segen.